NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Mai 1913. Der Todestag des österreichischen Obersts und Spions Alfred Redl.
Leichtsinn und Leidenschaft haben mich vernichtet. Ich büße mein Irren mit dem Tode.
Für die österreichische Geschichte kann man ganz sicher sagen, dass es der Spionagefall schlechthin ist.
Er hatte diese Fähigkeit, viele Gesichter zu haben und viele Personen zu leben. Ob es jetzt die Russen waren oder die Italiener waren oder ob das seine Ansprechpartner dann in der Schweiz waren und dann die Franzosen auch. Er konnte sie alle sozusagen hinters Licht führen.
Der russische Geheimdienst hat eigentlich nie so genau gewusst, wer dieses tolle Material aus Wien liefert.
Niemand wusste, wer hinter diesem Spion, diesem Meisterspion aus Wien steckt.
Also, meine Herren, für die Völker der Monarchie geht es nun einmal um einen Offizier im Kompetenzbereich des K&K-Kriegsministeriums.
Das war zunächst einmal pures, blankes Entsetzen. Und danach eigentlich verständlich, könnte man sagen, der Versuch, die Affäre zu vertuschen.
Und deswegen schlage ich vor, man gibt ihm die Gelegenheit dazu, den Schlussstrich selbst zu ziehen. Dann könnten wir die uns genehme Version veröffentlichen.
Der Umstand, dass ein so hoher Generalstabsoffizier gestorben ist, denn man hat das in den Zeitungen, man hat das vermeldet offiziell, dass Alfred Redl aufgrund von Überarbeitung Selbstmord begangen hat und hat natürlich auch erwarten müssen, dass also die ganze Riege des K&K-Generalstabs dann bei diesem Begräbnis erscheinen wird.
Hier geht es doch um einen Hochverräter, meine Herren.
Im Endeffekt hat man den Alfred Redl sozusagen also eingegraben, ohne militärische Ehren. Und das musste natürlich Aufsehen erregen. Und Journalisten sind aufmerksam geworden. Und da ist dann das Ganze zusammengebrochen wie ein Kartenhaus, diese ganze Vertuschung.
Wien, 24. Mai 1913 gegen 5 Uhr nachmittags. Postamt am Fleischmarkt im 1. Bezirk. Am Schalter für postlagernde Briefe erscheint ein Mann in grauem Mantel mit Hut. Er weist sich als Nikon Nicetas aus. Der Postbeamte überreicht ihm ein dickes Briefkuvert, abgestempelt in Eidkuhnen, Ostpreußen. Was der Mann im grauen Mantel nicht ahnt, er wird beobachtet.
Und nun ist es so gekommen, dass eine Briefsendung von Eidkunden stammend nach Wien geschickt wurde, eben auf den Namen Nikon Nicetas und dort nicht abgeholt wurde, dann wieder zurückkam nach Eidkunden und dort schon das Interesse der deutschen Behörden erweckt hat, wohl weil es also ein etwas dickerer Umschlag gewesen ist und haben sich dort also einige tausend Kronen drinnen befunden.
Es ist ja auch so, dass also vor allem der Militärattaché in Stockholm für seine Art zu zahlen dann ja auch Rügen aus St. Petersburg bekommen hat, der damaligen Hauptstadt.
Daraufhin hat man die Behörden in Wien verständigt und die sind dann also gemeinsam mit der Wiener Polizei auf die Idee gekommen, diesem Nikon Nicetas eine Falle zu stellen, nämlich den Brief noch einmal zu hinterlegen am Hauptpostamt in Wien und letztendlich einfach zu warten, ob er nicht doch irgendwann einmal auftaucht.
Es gab einfach viel zu viele offene Zahlungen, die Verdacht erweckt haben und damit muss man ganz ehrlich sagen, mit diesen etwas unprofessionellen Vorgängen hat man dann eigentlich auch Redl einen Bärendienst erwiesen und zu seiner Überführung beigetragen.
Hannes Leidinger, Universität Wien, Institut für Geschichte, schwerpunktmäßig Arbeiten, Forschungsprojekte zum 19. und 20. Jahrhundert, zur Geschichte Russlands und Österreichs, insbesondere zur Habsburger Monarchie und zum Ersten Weltkrieg.
Verena Moritz, Historikerin, ebenfalls Institut für Geschichte, Lektorin dort. Und der Rest ist nahezu ident mit dem, was der Herr Leidinger erzählt hat.
Herr Bezirkshauptmann, das wäre also der Bub, der Alfred Redl, für den ich in aller Ergebenheit intervenieren darf, dass ihm zur Aufnahme in die kaiserliche und königliche Militärunterrealschule möchte verholfen werden.
Es hat diese berühmte und wahrscheinlich auch wirkungsvollste Verfilmung des Redl-Stoffs von István Szabo gegeben mit dem Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle. Ob das eine Verfilmung des Redl-Stoffes ist, darüber kann man dann auch diskutieren. Also es hält sich nicht sehr an die historische Vorlage.
Nun sind Sie aber, der Kaiser Franz Josef I.,
Ihr Firmpate geworden ist, auch Kraft der Bindung unserer heiligen Kirche seine Söhne geworden.
Unter anderem wird da auch die Andeutung gegeben, Redl käme aus einer sehr einfachen Familie, aus eher bescheidenen Verhältnissen. Das hat sicherlich etwas mit dem Klischee von Galizien zu tun, das also sehr stark immer als rückständig gesehen wurde, als hauptsächliches Siedlungsgebiet von ärmlich-kärglich lebenden ruthenisch-ukrainischen oder polnischen Bauern. Dieses Bild muss korrigiert werden.
Wie schön wäre es, wenn du einmal als Offizier zurückkehrst. Welche Ehre wäre das? Du darfst nie vergessen, dass der Kaiser dir das ermöglicht hat.
Die Familie Redl gehört durchaus zum gehobenen Beamtenstand. Der Vater ist bereits Eisenbahnbediensteter und nach der üblichen Ausbildung bis hin zum Offizier, zum Leutnant, entscheidet er sich dann für die Kriegsschule.
Selbstbeherrschung, immer und überall.
Er wird zum Generalstab ausgebildet, das passiert 1892 bis 94 und sofort nach dieser erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung beginnt er im Eisenbahnbüro zu arbeiten. Und jeder, der sich also damals auch ein bisschen mit den Vorbereitungen des Ersten Weltkriegs auskennt, weiß, es war vor allem bei den militärischen Planungen die Frage, wie schnell Truppen an die Front verlegt werden kann. Man hat regelrecht von einem Eisenbahnkrieg gesprochen, der hier erwartet wird, mit anderen Worten. Beim Eisenbahnbüro handelt es sich bereits um einen ganz wichtigen Bereich des österreich-ungarischen Generalstabs.
Noch etwas reden? Abtreten!
Wien, 24. Mai 1913, etwa gegen 5:30 Uhr nachmittags. Der Mann im grauen Mantel öffnet das Briefkuvert, darin ein paar tausend Kronen. Er steckt sie in seine Börse, zerreißt Kuvert und Empfangsquittung und nimmt ein Taxi zurück in die Herrengasse 19. Hier logiert er im renommierten Hotel Klomser in Zimmer Nummer 1. Zwei Polizeibeamte in Zivil verfolgen ihn.
Der eigentliche Beweggrund, die Affäre noch einmal aufzurollen, war unsere Beschäftigung mit Maximilian Ronge. Das war der letzte Geheimdienstchef der K&K-Monarchie. Und dieser Maximilian Ronge war es auch, der dem Alfred Redl am denkwürdigen Abend oder der Nacht vom 24. auf den 25. Mai 1913 den Revolver auf den Tisch gelegt hat, mit dem sich dann Alfred Redl kurze Zeit später erschossen hat.
Es gab dann noch einen zweiten Aspekt, der besonders wichtig war. In Moskau wurde überraschenderweise im Rahmen verschiedener Recherchen Material gefunden, Akten gefunden über den Betreuungsoffizier des russischen Nachrichtendienstes, der explizit für Alfred Redl verantwortlich war.
Wir haben natürlich auch im Wiener Kriegsarchiv das Material dort noch einmal umgepflügt und nach Hinweisen gesucht. Wir haben damals schon bemerkt, dass es sehr viele verschiedene Versionen der Affäre Redl gibt.
Es war ja lang nicht ganz klar, ist er jetzt ein Einzeltäter, arbeitet er mit einem ganzen Agentenring? Die Antwort lautet, jetzt vielleicht nicht spektakulär, aber doch relativ klar, er war ein Einzeltäter. Er hat sehr darauf geachtet, sich nicht durch irgendwelche Kontakte mit anderen Agenten oder mit etwaigen Informanten zu kompromittieren und dadurch dann erst recht seine Überführung möglich zu machen.
Herr Redl, das Profil, ausgesprochen unerbittlicher Typ. Oberstleutnant Redl, zunächst einmal werden wir ihn befördern.
Er kommt ja aus Galizien, aus Lemberg. Er wird dann auch in Lemberg Kurztruppenkommandeur, kehrt dann aber wieder in den Generalstab zurück und ab 1900 ist er dann eigentlich weitestgehend im militärischen Geheimdienst, im sogenannten Evidenzbüro Österreich-Ungarns tätig. Zunächst in der Russlandgruppe, dann in der Kundschaftergruppe.
Deine Aufgabe wird die Modernisierung und Organisation des Kundschafterdienstes sein. Von heute an bist du der Spezialist Nummer 1 auf diesem Gebiet.
Und schließlich von 1907 bis 1911 ist er auch noch stellvertretender Leiter des Evidenzbüros. Kurz vor seiner Enttarnung wird er allerdings wieder zum Truppenkommando verlegt, jetzt allerdings in Form einer Stabsstelle, nämlich des Stabschefs des 8. Korps in Prag. In dieser Funktion wird er dann 1913 überführt. Musik Man hat ja bereits gewusst, dass sie die Militärattaché ist, also die jeweiligen Botschaften hier sehr aktiv wurden. Weniger genau hat man gewusst, wie mit verschiedenen Agentenbüros zusammengearbeitet wurde. Eine dieser Gruppe hat sich in Genf befunden und es ist auch einigermaßen klar, dass Redl seine wichtigen Materialien zunächst über Genf geliefert hat.
Wir wissen jetzt eben nicht nur aufgrund der russischen Materialien, dass die russischen Geheimdienstler nicht wussten, wer hinter Nikon die Zetas steckt, sondern wir wissen inzwischen auch, dass es bei den Italienern genauso gemacht hat. Auch gegenüber den italienischen Geheimdienstoffizieren hat er nie seine wahre Identität preisgegeben.
Schauen Sie, Redl. Der Kaiserwalzer ist ausgetanzt. Es kommt der Krieg.
Aufgrund dieses Vergleichs zwischen russischen Materialien, russischen Nachrichtendienstmaterialien und den österreich-ungarischen Untersuchungsakten zum Fall Redl relativ klar sagen, was er bis 1913 verraten hat. Handelt es sich um Etappenvorschriften, Festungsanweisungen bzw. Pläne und Informationen. Informationen, die sich vor allem auch auf Galizien, auf den Kriegsschauplatz beziehen, auf den späteren. Fast noch wichtiger, es wird der gesamte Information über die Vorbereitung der militärischen Operationen den Russen zugespielt und über die Russen, den Franzosen, den Italienern dann schließlich auch. Aber die Frage des Aufmarsches gegenüber Russland, die Frage Rumäniens, die Frage, wie sich Deutschland gegenüber Frankreich und Russland verhalten wird, das sind die entscheidenden Fragen bei Beginn des Ersten Weltkrieges, die auch letztendlich zu den Anfangsniederlagen der österreich-ungarischen Armee führen. Und diese Überlegungen reifen erst zu einem Zeitpunkt, als Alfred Redl bereits keine Materialien mehr liefern kann. Der Verrat Redls hat damit so gut wie gar nichts zu tun. Wir haben nur eine Ausnahme, wo wir uns nicht ganz sicher sind.
Da geht es um Serbien. Da geht es um den Kriegsschauplatz am Balkan. Und man kann natürlich nicht ausschließen, dass auch die Niederlagen der K&K-Armee gegen Serbien bis zu einem gewissen Grad auch zurückzuführen sind auf diesen Verrat. Denn alles, was Alfred Redl den Russen verraten hat, die Russen dann weitergegeben haben an die Serben.
Und angenehm ist mir das nicht, diese Frage zu wiederholen, aber der Feldmarschall Konrad hat mich gefragt, ob es wahr ist, dass du homosexuell bist.
Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass er also aus ganz banalen Gründen begonnen hat zu spionieren, nämlich weil er Geld brauchte.
Wie konnte er bei einem Gehalt eines Offiziers sein Luxusleben, die Autos, die Wohnungsausstattung, also wie konnte er das rechtfertigen? Er hat von Erbschaften gesprochen, er hat sich immer wieder bemüht, oft bevor überhaupt Verdacht geschöpft werden könnte, bereits eine bestimmte Geschichte parat zu haben.
Er brauchte Geld, um seine, wie er dann ja selber gemeint hat, seine unselige Leidenschaft zu finanzieren, das heißt seine Homosexualität. Und nachdem er nicht in der Lage war, sich all seine Bedürfnisse zu finanzieren, war es offenbar für ihn eine Versuchung, an der Quelle sitzend, sich so Geld zu besorgen, um all das zu finanzieren.
Ah, Oberst Redl, den wir alle fürchten, ist auch hier.
Wien. 25. Mai 1913, etwa gegen 0.30 Uhr. Vier Männer fragen den Portier des Hotels Klomsa nach dem Gast in Zimmer Nummer 1. Es sind hohe Offiziere der KUK-Armee. Darunter Maximilian Ronge, der spätere Geheimdienstchef der Donaumonarchie. Er übergibt Redl eine Waffe mit 5 Patronen und ein Päckchen mit Gift.
Herr Oberst, Sie sind mit dem Gebrauch der Waffe vertraut. Es wird Ihnen eine gewisse Frist zur Besinnung zugestanden, doch werden Sie ersucht, sich tunlichst zu beeilen. Es gibt dann keinen Prozess.
Aber es könnte durchaus so gewesen sein, dass Alfred Redl zuerst Gift eingenommen hat und dann sich die Kugel durch den Kopf gejagt hat.
Jene Versionen, die also betonen, dass Redl bereits an sein selbstgewähltes Ende gedacht hat, als die Kommission sein Zimmer betreten hat, dürften stimmen.
Ich bin überzeugt davon, dass Alfred Redl aus freien Stücken Selbstmord begangen hat. Ich bin überzeugt davon, dass er zu dem Schluss gekommen ist, dass er sich in einer ausweglosen Situation befindet und dass er natürlich immer noch als Offizier der K&K-Armee gedacht hat und Offiziere haben sich aus weit geringeren Gründen das Leben genommen.
Leichtsinn und Leidenschaft haben mich vernichtet. Ich büße mein Irren mit dem Tode.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Alfred Redl, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.